Kitty Solaris, ich freue mich sehr, mal wieder mit dir zu sprechen. Das letzte Mal war ich bei dir zu Hause in der Küche. Oktober 22 war das war nach deinem letzten Album. Und jetzt sind es noch nicht mal 2 Jahre später und du hast schon das nächste Album rausgebracht. Du bist sehr produktiv. Erste Frage, du sitzt jetzt gerade nicht in deiner Küche, ne? Ich erkenne es nicht wieder.
Nee, genau. Ich bin gerade in meinem Arbeitszimmer eigentlich.
Arbeitszimmer, okay, weil ich dachte, ich hätte mal gehört oder gelesen, dass die Küche auch dein Raum ist, in dem du textest und schreibst.
Ja, genau. In der Küche spiele ich meist Gitarre und schreibe die Texte, aber ich habe natürlich auch noch einen alten Computer. Und ja, genau. Und genau, der steht dann woanders.
Wie produzierst du eigentlich die Alben? Weil du hast ja jetzt keine klassische Band. Also du Gitarre spielst du, glaube ich, selber, ne?
Genau, also ich schreibe die Songs eben auf Gitarre und die Texte meistens zu Hause fallen mir die ein oder auch manchmal, wenn ich unterwegs bin, irgendwie beim Fahrradfahren oder spazieren gehen. Und das Album, also die letzten Alben habe ich tatsächlich, also ich habe 3 Alben insgesamt, waren es 3, weiß ich nicht, ja, ich glaube, eins kommt noch, mit dem australischen Produzenten Damien Press aufgenommen. Und der hatte die letzten Jahre ein Studio, ein ziemlich großes, schönes Studio in Charlottenburg. Das hieß Neo-Nursery Studio. Und da haben wir dann zusammen die Songs produziert. Also ich bin ungefähr einmal die Woche hin und meinte dann meistens, oh Damien, ich habe einen neuen Song. Und dann habe ich den mit Gitarre und Gesang gleichzeitig eingespielt. Und dann haben wir das zusammen produziert.
In welchem Zeitraum ist dann das ganze Album entstanden? Also wie waren so die Abstände zwischen den
Lass
Songs?
mich nachdenken, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das James Bond Album ist, glaube ich, das, was wir zuletzt gemacht haben. Ich denke mal so 1, 2 Jahre ungefähr haben wir dran gearbeitet.
Weil du eben meintest, dass du immer so eins mit einzelnen Songs zu ihm gegangen bist und da fragte ich mich jetzt, also wie die Abstände zwischen den Songs waren.
Ich weiß es gar nicht mehr. Das war wie so ein Rausch irgendwie. Es war irgendwie so ein Flow. Ich habe das gar nicht aufgeschrieben, wann ich welchen Song geschrieben hatte. Also ein paar sind, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Aber ich glaube, die James Bond Songs, die waren alle ein bisschen jünger, glaube ich. Ja, die letzten. Auf jeden Fall sind die noch nicht so richtig alt. Obwohl die Ideen manchmal auch schon früher da waren.
Und dieser Titel des Albums oder dieser ja, James Bond, das war dir schon länger so im Hinterkopf, oder? Also ich glaube, das hast du doch schon länger immer schon vorgehabt, so ein Album zu machen.
Die Idee zu James Bond als Song oder auch als Titel kam, ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin von mir und die meinte, die hat mir Fotos gezeigt, sie war in Wien auf der James Bond Party gewesen und hatte mir dann gezeigt, wie die Leute da rumliefen mit Verkleidung und so. Es war so eine Motto-Party. Und ja, dann war die Frage so, wer ist James Bond? Oder wer? Und dann war halt die Frage, oh, vielleicht können wir alle James Bond sein. Und bei der Figur James Bond was hat mich da besonders fasziniert? Also dieser eine Aspekt, dass James Bond sich eben aus schier unlösbaren oder ausweglosen Situationen befreien kann. Das fand ich halt ein sehr interessanter Aspekt, der halt eben auch wieder so ein bisschen dieses Empowerment-Element enthält. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Fan diese Macho-Figur James Bond, die auch echt recht altmodisch oder oldschool ist. Aber ich finde, dieser Aspekt, dieser Self-Empowerment, dieses Heldenhafte, das fand ich dann doch ganz interessant.
Er ist ja auch sehr individualistisch, ne? Und irgendwo auch ein sehr einsamer Mensch.
James Bond stimmt, der ist ziemlich individualistisch und ziemlich einsam, stimmt. Eigentlich hat er ja gar nicht so. Ich glaube, der lebt halt für seinen Job. Oder er lebt halt für seine Tätigkeit. Also ich meine, diese alten Filme sind natürlich sehr unterhaltsam. Oder klar, ich habe die früher gesehen. Ich fand sie ja, unterhaltsam, auf jeden Fall auch witzig. Aber wie gesagt, es ist ja auch ein bisschen mit Ironie und Humor gespickt, diese Filme. Also man kann sie ja auch nicht so richtig ernst nehmen. Ist ja auch teilweise ein bisschen Klamauk.
Gibt es irgendwas an James Bond, womit du dich besonders identifizieren kannst oder möchtest oder was ihr vielleicht gemeinsam habt?
Naja, dass man sich vielleicht aus irgendwelchen schwierigen Situationen befreien kann. Und also vielleicht auswegslosen Situationen befreien kann. Dass es irgendwie ja, ein Licht am Ende des Tunnels gibt sozusagen. Und ja, und er hat eben auch immer was für die Welt gemacht. Also er hat ja am Ende quasi, hat er den Schurken quasi ausgeschaltet und die Welt halt vor größerem Schaden bewahrt. Noch in letzter Minute hat er dann die Bombe quasi entschärft. erinnere ich mich. Und das fand ich halt ganz lustig. Er hat eben auch was für die Welt gemacht und sozusagen dann auch für den Weltfrieden.
Ihr habt beide, glaube ich, was ihr gemeinsam habt, was mir eingefallen wäre, wären die Sonnenbrillen oder so einen gewissen Coolness-Faktor, sage ich jetzt mal. So einen ästhetischen.
Cool. Genau, er ist cool. Er ist in jeder Situation ist er perfekt gekleidet, sieht immer cool aus und ja, lässt sich halt irgendwie nicht aus der Ruhe bringen oder aus der Reserve locken, sozusagen. Ja, das fand ich irgendwie, ja, interessante Aspekte auf jeden Fall.
Ist dieses Album für dich im weitesten Sinne so eine Art Konzeptalbum? Also es geht ja auch viel um Frieden, inneren, äußeren.
Vielleicht in gewisser Weise. Also ich denke, das Thema des Albums ist wirklich Frieden. Also bei mir liegt es auch persönlich sehr am Herzen. Ich finde, das ist das Thema, was zurzeit wirklich wichtig ist. Und also es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt ein Album und es geht darum, sondern es ist einfach so entstanden. Und also Konzeptalbum ist es jetzt nicht unbedingt. Also es ist einfach, ja, es ist so entstanden, halt einfach, hat sich so entwickelt.
Also vielleicht so ein ganz dünner roter Faden.
Also Frieden ist ein roter Faden und genau, und es ist auch ein Album für meine Tante, die ist vor 2 Jahren gestorben, die hatte Krebs. Und also ja, ein Lied ist das Beerdigungslied gewesen, das habe ich auf ihrer Beerdigung gespielt, Lights Out. Und ja, mir sind da auch noch einige Ideen, also mir sind danach so noch einige Sachen so mit unserer Familie klar geworden, weil mein Opa, der war, also ihr Vater, der war im Zweiten Weltkrieg und wurde halt schwer verwundet. Also er hatte so eine schwere Beinverletzung und hat lebenslang darunter gelitten. Und ich denke, also mir ist irgendwie so klar geworden, dass ich glaube, es war nicht nur eine körperliche, sondern auch eine seelische Verletzung. Und ich glaube, dass diese Trauma aus diesen Kriegen quasi, dass die noch Generationen weitergetragen werden. Und ich glaube, dass es, also ich vermute, dass es unsere Familiengeschichte also auch beeinflusst hat oder auch negativ beeinflusst hat. Also weil es gibt halt viel, also viele, die halt Depressionen haben oder irgendwas in der Richtung.
Du hast gesagt, du hast es auf der Beerdigung gespielt. Das stelle ich mir extrem intensiv und rührend vor. Wie war das für dich? Wie war das für die anderen?
Ich glaube, das Lied kam ziemlich gut an. Ja, das war halt eine Wald in so einem Friedwald, also es war in so einem Wald und es war November und ganz schlechtes Wetter, also es war so grau und regnerisch und ja, meine Onkel und Tanten, die sind da also wirklich, wirklich so mit also richtig mit mühselig da halt durch diesen Wald gestapft mit alles richtig grau und schlechtes Wetter. Der Pfarrer hat aber eine sehr schöne Rede gehalten und es gab nicht mal Toilette. Ich musste dann mal, ich bin um die Ecke und habe dann irgendwie die Beerdigung nicht mehr gefunden. Ich habe dann irgendwie mich quasi noch im Wald verirrt, die Beerdigung. Irgendwie habe die dann im letzten Moment noch gefunden und habe dann gerade noch geschafft, das Lied zu spielen. Also es war schon fast wieder, ja, absurd, irgendwie so eine absurde Geschichte. Und genau, die Leute standen da halt mit Regenschirm und ja, es war schon sehr, ja, bewegend auf jeden Fall. Aber der Pfarrer hat eine schöne Rede gehalten und ich denke, es war ein schöner Abschied auf jeden Fall.
Hast du das dann mit Gitarre begleitet oder nur Stimme?
Ja, ich habe einfach mit Akustikgitarre gespielt, Lights Out, und dann gesungen ohne Mikrofon im Wald, im Regen. Und ja, der Pfarrer stand neben mir und vor mir halt die kleine Trauergemeinde mit unter Regenschirm. Und ja, es war schon eine verrückte Atmosphäre, also eine strange Atmosphäre, sagen wir so.
Ja, beim Thema Krebs, dann nochmal im Zusammenhang mit Frieden, da denkt man ja schon an, ja, endlich Ruhe haben, ne? Endlich befreit sein vom Schmerz und dadurch eben so einen Frieden, auch wenn man den vielleicht nicht mehr spürt, weil man ja tot ist. Aber das ist natürlich auch nochmal eine andere große Frage. Da würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Also, ob du denkst, dass sie jetzt ihren Frieden hat, sozusagen.
Ich hoffe es natürlich sehr. Ich hoffe es sehr. Und ja, ich meine, der Tod kann natürlich manchmal auch eine Erlösung sein, glaube ich. Aber ja, ich denke halt letztendlich, glaube ich, also ich glaube nicht, dass der Tod wirklich das endgültige Ende ist. Also ich glaube irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen an Wiedergeburt. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht wirklich vorbei ist, sondern dass man dann irgendwie reinkarniert wird, eventuell. Also die Vorstellung gefällt mir und ich denke, es könnte gut möglich sein. Also vielleicht muss man auch die Angst vor dem Tod so ein bisschen verlieren. Also der Tod ist ja immer so, wie sagt man bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen, wie heißt es? Finde das Wort nicht. Es ist so ein bisschen, tabuisiert, genau. Der Tod ist ja ein bisschen, ist ja tabuisiert und die älteren Leute werden in Altenheime abgeschoben und ja, oder Kranke halt, die leben ja oft nicht in der Gesellschaft, sondern die werden ja dann teilweise in die Heime abgeschoben oder Altenheime, Krankenhäuser. Und ja, ich glaube, interessant wäre es halt, ja, wenn der Tod halt mehr so Teil des Lebens ist. Und das ist ja auch in Mexiko gibt es ja auch dieses Fest, wie sagt man, Dia dos Muertos, also dieses Fest der Toten. Und ja, ich glaube, dass die haben einen ganz anderen Zugang oder eine ganz andere Verbindung auch mit ihren Verstorbenen.
Das heißt, an dem Tag nehmen die dann noch mal Kontakt auf zu den verstorbenen Vorfahren, richtig? Irgendwie hatte ich auch neulich davon gehört.
Kann sein, so genau weiß ich es nicht. Ich war leider noch nie da. Ich würde gerne mal hinfahren und mir es mal angucken. Ich glaube, das ist immer Ende November. Also ich finde es total interessant. Also ich hätte da echt großes Interesse. Und ja, ich glaube, die große Herausforderung ist vielleicht auch die Angst vor dem Tod, also zu verlieren. Weil ich glaube, man kann eigentlich nur wirklich das Leben voll ausschöpfen, wenn man diese Angst vor dem Tod verliert. Aber da habe ich letztens auch mal gelesen. Das fand ich sehr interessant, dass es wichtig ist, die Angst, also sich also weil die meisten Menschen eben unterbewusst diese Angst vor dem Tod haben. Ja, dass es wichtig ist, ja, sich dem halt zu stellen und vielleicht diese Angst ein bisschen zu überwinden, um ja, um ein erfülltes Leben zu führen. Weil man lebt ja so oft in der Zukunft oder denkt, ja, ich muss jetzt arbeiten, ich muss sparen für die Rente oder für irgendwas. Aber man lebt halt oft nicht in der Gegenwart, sondern für die Zukunft. Und irgendwann ist man dann tot. Also meine Tante wäre halt gerade in Rente gegangen. Also sie war kurz vor der Rente, hat ihr Leben lang gearbeitet, echt viel gearbeitet, hat natürlich auch viel das Leben genossen. Aber ja, man arbeitet, 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 Pflichterfüllung, 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 machen, machen, machen. Und ja, und am Ende wirst du gar nicht so alt oder am Ende kannst du die Rente oder das Alter gar nicht genießen so richtig.
Ja, das spricht dafür, möglichst auch was zu arbeiten, was einem Spaß macht, ne? Dass man nicht damit am Ende das Leben verschwendet hat. Und dann ist es doch zu spät.
Obwohl, ich glaube, ihr hat der Job, glaube ich, schon Spaß gemacht. Also ich glaube, es hat dir schon Spaß gemacht. Aber who knows, who knows.
Ich fand das Gespräch gerade war jetzt eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu dem Song Ayahuasca, also zu diesen Naturdrogen, also angeblich die stärkste psychedelische Droge, die es so gibt auf dem Markt, wollte ich jetzt fast sagen. Genau, wie kommst du zu dem Titel, zu dieser Droge? Wie hast du damit zum ersten Mal Kontakt gehabt oder hast du überhaupt Kontakt gehabt damit?
Also ich habe eine Freundin getroffen aus Chile. Sie jettet zwischen Chile und der Schweiz hin und her und arbeitet dort als Skilehrerin und hat auch in Berlin gelebt oder war zwischendurch immer in Berlin. Und also sie ist, glaube ich, auch, ihr Vater ist, glaube ich, ursprünglich aus der Schweiz, also Natalia Werni Otto heißt sie, genau. Und ich habe sie mal getroffen in Kreuzberg und sie meinte, oh, sie kommt gerade von ihrem Schamanen, von der Ayahuasca-Session. Und ich meinte, wie bitte, was ist das denn? Und dann hat sie mir das halt erzählt, dass hat sich so ein bisschen lonely gefühlt und lost und in Berlin. Und jetzt danach fühlte sie sich halt so voll connected und verbunden und richtig, also positiv. Und ja, das fand ich interessant und meinte, wow, das klingt ja toll, das brauche ich auch. Und dann habe ich halt recherchiert im Internet, das ist halt so eine Modedroge und wird, also ist ganz verbreitet in Nordamerika und in vielen Ländern ist es ja so eine Modedroge und viele Leute benutzen es eben auch als Therapieersatz oder ich habe gelesen, es spart denen irgendwie 2 Jahre Therapie oder irgendwas. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und ich hatte dann überlegt, aber dann habe ich gesehen, man kotzt halt irgendwie und erstmal von dieser Droge. Und außerdem ist die Umwelt bedroht von diesem Ayahuasca-Tourismus in Südamerika. Also diese Umwelt der Indianer, der Indigenen, die halt Ayahuasca schon immer für ihre Zeremonien benutzen, ist halt gefährdet, weil halt viele von diesen Bäumen oder Lianen, wo das Ayahuasca herkommt oder wo es gewonnen wird, dass sie halt zerstört werden, weil die Nachfrage so groß ist. Und das ist natürlich dann eher so, also die Schattenseite davon, also die Umweltzerstörung in Südamerika oder auch die insgesamt diese Urwaldrodung, die da stattfindet. Daraufhin habe ich halt den Song gemacht, da ist mir der Song halt eingefallen. Also ich selber habe es nie genommen, würde es glaube ich auch nicht nehmen, weil es mir doch ein bisschen zu heikel ist. Also ich habe da keine Lust auf diese Kotzerei. Und aber ich finde es sehr interessant auf jeden Fall. Und diese ursprüngliche Verbindung zu fühlen, also mit der Natur, mit den Tieren, mit den Bäumen, Ich glaube, ja, das ist eigentlich etwas, was den meisten Menschen, glaube ich, fehlt und was die Menschen eigentlich auch brauchen, diese Reconnection zur Natur.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein ganz extremes Gefühl des Friedens bestimmt. Also das stelle ich mir zumindest so vor, so im Frieden mit sich und mit der Welt zu sein.
Ja, genau, weil der Mensch ist ja so ein bisschen entfremdet, der Umwelt oder Natur entfremdet. Und ja, ich glaube, deswegen gerade hat auch dieses Ayahuasca so eine Nachfrage, gibt es so eine Nachfrage, ja, weil es eben diese Verbindung oder dieses Bewusstsein quasi, was wahrscheinlich verschüttet ist, zur Natur wieder schafft oder wiederherstellen kann. Ja, und auch Verbindung zwischen Menschen, also zwischen Menschen, das und ja, weil ich glaube, viele Leute fühlen sich gerade in großen Städten ein bisschen vereinsamt oder vereinzelt oder lost. Ja, ich glaube, es ist einfacher, sich ein bisschen lost zu fühlen, weil ja, man ist ja einer unter vielen letztendlich.
Ja, ein weiterer Song, der eigentlich noch auch prima zu diesem Friedensthema passt, ist natürlich Peace Train. Hast du ja auch, gibt es auch ein Video dazu, ne? Also das Video fand ich ganz spannend. Da wollte ich jetzt auch noch fragen, was das konkret für Aufnahmen sind. Also es sind irgendwelche Archivaufnahmen, historischen Aufnahmen von Friedensdemos aus den 50ern, 60ern.
Ich habe so einen Cutter aus Leipzig gefunden, der ist ganz begabt, Jonathan Meyer, der ist super. Und ich hatte ihm gesagt, ja, ich hatte die Idee, ja, mach doch irgendwas, so weißt du, mit dieser, es ist halt so eine Rückbesinnung wieder auch auf die Hippie, also erstmal geht es ja ein bisschen um die Beatniks auch, die Beat Generation, das waren ja die Vorläufer der Hippies, der Hippie-Bewegung. Und dann gab es ja die Hippie-Bewegung, die natürlich auch ganz viel damals gegen den Vietnamkrieg und so protestiert hat. Da waren ja auch viele Künstler, viele Bands aktiv, wie John Lennon zum Beispiel, oder Yoko Ono und Melanie und Cat Stevens. Von Cat Stevens gibt es ja auch dieses berühmte Lied Peace Train. Und dann habe ich gedacht, jetzt unter diesem Eindruck der zunehmenden Kriege auf der Welt, ja, ich würde eigentlich auch gerne mal so ein Friedenslied machen. Und dann habe ich wie heißt der, an Cat Stevens gedacht. Und ja, eigentlich wollte ich so einen Folk-Song machen, so ein bisschen wie sein Song Peace Train. Und dann ist mir der Text und der Song eingefallen und ich bin damit ganz schnell ins Studio und wir haben es aufgenommen. Und dann am Ende ist dann so eine, ich weiß nicht, was ist das für eine Richtung? New Wave oder Rock? Nee, welche Musikrichtung ist das? Ich kann es selber gar nicht fassen, weil ich weiß es selber gar nicht. Dann ist halt dieser komplett andere Song entstanden. Und ja, also ich habe viel über Frieden nachgedacht, ja, und mir ist auch, ja, es sind mir die Zeilen halt eingefallen. Walk in the shoes of your enemies, what would you do and what would you say? Also keiner sieht die andere Seite. Die meisten Parteien oder jede Partei sieht nur immer ihre Seite oder ihren Standpunkt. Und es fehlt komplett dieses Mitgefühl oder Verständnis oder Verstehen für die andere Seite. Und ja, das finde ich sehr schade. Und ich glaube, ja, das ist, wenn dieses Mitgefühl für die andere Seite, für die andere Partei da wäre, dann wäre Frieden vielleicht eher möglich.
Dann wird niemand überhaupt erst einen Krieg anfangen, ne? Das ist ja das Hauptproblem. Aber weil, ja, also es gibt diese ganz tolle Textzeile, Fighting for peace is like fucking for virginity. Also für Frieden zu kämpfen ist so, wie wenn ich für, ja, Jungfräulichkeit Sex hätte. Ja, also ich stimme dem nicht 100% zu.
Also nee, ich habe diesen Satz irgendwo mal gehört. Ich habe den irgendwo mal gehört. Ich glaube, der ist alt. Ich glaube, der kommt aus diesem Vietnam-Geschichte, irgendwie eine Anti-Vietnam-War-Movement. Ich habe den nur gehört. Ich habe den zitiert. Das ist kein Satz von mir, sondern ich habe den irgendwo gehört oder gelesen und habe den dann quasi in dem Text, ist er mit rein geflossen. Ja, also genau, also ich denke halt, wenn, mit Waffen für Frieden zu kämpfen, bringt letztendlich nichts, weil das, also weil das bringt ja immer nur mehr Krieg und Zerstörung. Und also ich denke, es ist kompletter Quatsch, diese ganze Militarismus, Aufrüstung, immer mehr Waffen, immer mehr Geld für Waffen, immer mehr Ausgaben für Waffen. Ich glaube, das führt letztendlich in eine Sackgasse und ich glaube, da befinden sich die Gesellschaften gerade auf dem Holzweg.
Das Problem ist aber, oder das Problem des Pazifismus ist ja, wenn ich komplett verweigere, mich zum Beispiel zu verteidigen oder wenn jetzt zum Beispiel die Alliierten nicht eingegriffen hätten im Zweiten Weltkrieg, dann hätten wir halt jetzt wahrscheinlich eine Welt, in der niemand von uns leben möchte. Also insofern ist bei mir immer so Pazifismus, ja, aber, weil leider eben, was du eben sagtest mit der Empathie, leider nicht bei allen Regierungen oder Menschen oder Diktatoren und Verantwortlichen vorhanden ist und es dadurch eben zu Teufelskreisen kommt. Und also jetzt das dann einfach laufen zu lassen im Sinne des Pazifismus ist halt leider in, ja, in unserer Welt auch, fände ich dann auch schwierig, ne? Also auch jetzt in Russland zu sagen, okay, nimm halt die Ukraine, hier hast du sie. Hauptsache, wir haben Frieden. Ne? Ist halt schwierig, so zu argumentieren.
Ja, dieses, das habe ich schon öfter gehört. Das ist natürlich auch ein Argument. Immer, man sagt ja, ja klar, habe ich schon, wie gesagt, oft gehört. Aber ich glaube, ja, ich weiß halt nicht, ob man das damals mit der Nazi-Zeit, ob man das jetzt mit den heutigen Situationen so direkt vergleichen kann. Das weiß ich nicht. Ich glaube, man soll im Zweifelsfall immer lieber verhandeln und versuchen, eine friedliche Lösung zu finden. Aber wie gesagt, da kann man, ich will da jetzt auch gar nicht so viel drüber sprechen, weil ich glaube, da fehlen dann manchmal auch die detaillierten Informationen, um jetzt da jetzt sich genau zu sagen wir mal, dass die Lage genau einzuschätzen.
Okay, wollen wir noch über ein, zwei letzte Songs sprechen? Vielleicht, ja, auch, ja. Vielleicht auch ziemlich unpolitisch, keine Ahnung. Johnny and Mary, das ist ja ein Cover von Robert Palmer. Und bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist das eine Erinnerung an, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er, diese Renault-Werbung. Das hat sich für mich so eingebrannt, diese Melodie. Also ich kannte als Kind...
Ach, das war in der Renault-Werbung drin, ne? Aha.
Ja, das war die Melodie von Renault. Die haben das immer in verschiedenen Varianten benutzt für ihre verschiedenen Automodelle. Das ist für mich so ein Meme, das hat sich bei mir voll eingeprägt. Und jetzt habe ich das Lied hier bei dir nochmal gehört und dachte, ach krass, Renault-Werbung. Genau, bei dir aber wahrscheinlich ist das nicht der Grund, dass du das gecovert hast.
Nö, also ich glaube, es war Damiens Idee, er mochte das Lied, er fand es super, meinte, er würde gerne mal einen Cover machen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das machen. Dann haben wir es gemacht. Und ich habe aber tatsächlich gelesen, ich glaube, bei Wikipedia stehen irgendwie so interessante Hintergrundinfos zu dem Song. Komischerweise ist der Song wohl über einen Politiker, der irgendwie völlig lost ist und ich habe das nur ganz kurz gelesen. Irgendwie anscheinend ist der Song von Robert Palmer tatsächlich über so einen Politiker, der ziemlich lost ist und so ein Karrierist quasi und dem halt jegliche naja, Morale oder Ziele abhanden gekommen sind. Und das würde ja dann auch wieder passen. So. Also, das habe ich nur im Nachhinein gelesen. Ich weiß tatsächlich nicht, worum es wirklich da geht. Also, ich kann den Text auch nicht ganz verstehen. Also es geht halt um den Typen mit seiner Frau und Beziehungsprobleme. Und ja, der Typ ist anscheinend ein bisschen lost.
So wie wir alle ab und zu mal, ne? Dann passt es ja wieder.
Ja, aber der Song ist auf jeden Fall toll. Also ich finde, die Melodie ist großartig.
Dann doch wieder so ein bisschen politischer ist der Song Heroes. Den hast du Julian Assange, darf ich sagen, gewidmet? Oder?
Ja, ich bin halt inspiriert gewesen von dem Fall sozusagen. Ich war im Akutkino mit einer Freundin und da lief dieser Film, warte mal, wie hieß denn der nochmal? War das der Fall Assange? Ich weiß gar nicht mehr. Also der lief, es war eine WDR-Doku. Und ich fand es sehr interessant. Da war auch ein Mitglied des Filmteams, das war so ein älterer Spanier. Und er meinte, die wollten eigentlich ursprünglich einen Film machen über diesen Anwalt, so einen spanischen Anwalt, ich habe den Namen vergessen, der auch diesen Fall Assange vertreten hatte. Und dann sind sie aber dann auf diesen Fall Assange gekommen und haben quasi Film darüber gemacht. Und Assange kommt, glaube ich, auch vor. Er wird, glaube ich, auch interviewt. Und ich fand den Film sehr, sehr interessant. Also ich fand, der war ganz informativ und ganz toll gemacht. Und interessant war halt, dass Assange quasi ganz lange da festgehalten wurde in UK. Ohne Anklage. Also es gab keine Anklage. Das war halt einer der interessantesten Punkte, die in dem Film halt herausgearbeitet worden sind. Und ja, das hat mich, also es ist eine Art, wirklich so eine Art Justizskandal gewesen. Und ja, das hat mich... Also diese Doku, die ich gesehen hatte, die hat mich halt zu dem Song inspiriert.
Musikalisch am lakonischsten oder was heißt lakonisch? Also am ruhigsten fand ich den Song Spring in the Air, obwohl der doch eigentlich so vom Text der fröhlichste sein könnte, oder?
Ja, bitte?
Vom Text ist der doch eigentlich, ja, so einer der fröhlicheren Songs auf dem Album. Und das fand ich ganz spannend, dass das musikalisch doch eher sehr getragen.
Also ich finde, so fröhlich ist er nicht. Also man könnte natürlich denken, so Spring in the Air klingt halt gut, weil es ist endlich Frühling. Aber irgendwie erfüllt sich ja dieser Traum von dem Frühling nicht wirklich. Aber ja, das ist ein atmosphärischer Song, der mir irgendwann im Frühling mal eingefallen ist. Und ich finde ihn schön. Ich mag den auf jeden Fall.
Hast du einen Favorit eigentlich von dem Album?
Ich glaube, James Bond mag ich am liebsten. Also ich liebe den Song. Also ich finde den super. Und Follow the Beatniks finde ich auch toll. Go with the Flow finde ich auch großartig. Und ja, das sind, glaube ich, meine Lieblingssongs.
Ja, also ich finde auch das ganze Album sehr rund und macht total Spaß, das anzuhören. Also es ist wirklich eine große Freude, ist ja echt wieder ein Coup gelungen. Und jetzt wäre noch so meine letzte Frage, ob denn auch Menschen außerhalb von Berlin dich mal live erleben können demnächst.
Ja, ich habe noch nicht wirklich mit Tourbooking angefangen und ich habe mir auch habe es nicht mal geschafft, eine Booking-Agentur zu suchen. Ja, das will ich jetzt mal angehen und versuchen, ja, spätestens für nächstes Jahr eine kleine Tour zu buchen. Und ein paar Konzerte spiele ich jetzt auch in Polen. Ich habe nämlich einen polnischen Booker. Ja, und in Berlin kann man mich auf jeden Fall sehen. Ich glaube, am 28. August ist eine Record Release Party. Und ja, ich plane dann für nächstes Jahr ein paar mehr Konzerte.
Ich drücke mal die Daumen, dass es vielleicht dann auch für den Süden reicht. Vielleicht auch für Freiburg.
Ja, ich würde gerne mal wieder nach Freiburg. Ich liebe ja Freiburg und ja, ich vermisse auch den, wie heißt der, du weißt schon?
Chico.
Chico, ja. Der hat mich ja ganz oft eingeladen. Also ich mochte es ja sehr, da zu spielen in dem Laden. Und ja, er war ja echt Wahnsinn, was er alles gemacht hat. Das war echt ein super toller Typ.
Ja, dann wünsche ich dir alles Gute für die ganzen Release-Partys und die ersten Konzerte und ja, danke für das Interview, Kitty Solaris.
Danke dir auch.
Hoffe, dich dann bald auch in Freiburg mal live zu sehen.
Ja, das hoffe ich auch. Dann können wir mal wieder ein direktes Interview machen.